Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Machtkampf in Ägypten spitzt sich wieder zu. In mehreren Städten kam es zu Ausschreitungen zwischen Gegnern und Anhängern des gestürzten Präsidenten Morsi. In Alexandria gab es 2 Tote. Ausgelöst wurden die Proteste durch einen Haftbefehl gegen Morsi. Die Justiz wirft ihm vor, seine Muslimbruderschaft habe mit der radikal-islamischen Hamas zusammengearbeitet. Die Armee rief die Bevölkerung zu Gegendemonstrationen auf.
Bei den Anhängern Morsis im Kairoer Stadtteil Nasr City herrscht Verbitterung. Für heute hat Armeechef al-Sisi das gegnerische liberale Lager aufgefordert, ihn in seinem Kampf gegen Terrorismus und Gewalt zu unterstützen. Eine indirekte Warnung an die Islamisten. Al-Sisi beabsichtigt offensichtlich die Unterdrückung der Islamisten in Ägypten. Aber das kann auch das Gegenteil bewirken, das kann sogar zu einem Bürgerkrieg führen. Internetbilder von der Festnahme Ex-Präsident Morsis am 3. Juli. Die Justiz wirft ihm vor, die radikal-islamische Hamas aufgefordert zu haben, ihn und andere Gefangene im Januar 2011 aus einem Gefängnis befreit zu haben. Morsi jetzt in Untersuchungshaft. Tahrirplatz, die Liberalen unterstützen die Armee. Sie wollen, dass die Moslembrüder endlich ihren Widerstand gegen die Neugründung Ägyptens aufgeben. Die von der Armee angekündigte härtere Gangart in ihren Augen gerechtfertigt. Wir sind heute hier, um die Legitimität von al-Sisi zu bestätigen. Wir haben vorher von den Moslembrüdern nichts Gutes gesehen. Sie haben uns terrorisiert, ein Jahr lang unterdrückt und das Land an den Rand des Abgrunds gebracht. Politische Beobachter im Lande hoffen, dass trotz oder gar wegen des Drucks die Moslembrüder an den Verhandlungstisch zurückkommen. Dennoch keine Entwarnung. Die Islamisten auf dem Sinai sind eindeutig Mitglieder der Al-Qaida. Dazu kommen andere, gewaltbereite, radikale Dschihadisten. Ich glaube, sie werden weiterhin Krieg führen gegen den ägyptischen Staat. Nicht alle glauben, dass die Islamisten sich dem vereinten Druck der Straße und der Armee beugen werden. Die heutige Harmonie zwischen Liberalen und Soldaten könnte ein Trugschluss sein.
Die Militärs wollen sich der Zustimmung des liberalen Lagers vergewissern, um die widerspenstigen Islamisten an den Verhandlungstisch zu zwingen. Gleichzeitig wird Morsi in Untersuchungshaft genommen. Für die frustrierten Islamisten könnte dies der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wäre Morsi nun entlassen worden, wie es etwa die deutsche Bundesregierung verlangt, dann wären die Wogen noch zu glätten gewesen. Nun aber setzen die Generäle offenbar auf Konfrontation. Sie spielen mit dem Feuer.
Auch in Tunesien, wo der arabische Frühling 2010 begonnen hatte, ist die Lage wieder angespannt. Einen Tag nach dem Mord am nicht-religiösen Oppositionsführer Brahmi riefen die Gewerkschaften einen Generalstreik aus. Brahmi war gestern vor seinem Haus erschossen worden, und zwar nach Angaben der Ermittler mit derselben Waffe, mit der Anfang Februar schon ein anderer Oppositionspolitiker getötet worden war.
Patronenhülsen auf der Straße eines Vororts von Tunis. Stumme Zeugnisse eines brutalen Anschlags. Von insgesamt 14 Kugeln wurde der Oppositionspolitiker Mohamed Brahmi gestern Nachmittag in seinem Auto getroffen. Heute stellte sich heraus, es kam dieselbe Waffe zum Einsatz wie vor 5 Monaten, als mit Chokri Belaid, schon ein prominenter Oppositionspolitiker Tunesiens, ermordet wurde. Trauer und Wut bei den Angehörigen. Ich klage die Täter vor Gott an und auch diejenigen, die hinter diesem Verbrechen stecken, die es in Auftrag gegeben haben. Damals wie heute traf es Politiker, die sich gegen eine schleichende Islamisierung Tunesiens wendeten. Der gestern getötete Brahmi und das Opfer vom Februar gehörten beide der linken Opposition an, das Werk militanter Islamisten, wie der Innenminister heute bekannt gab. Nach ersten Erkenntnissen ist Boubacar Hakim der Drahtzieher dieses Attentats. Er ist Mitglied einer islamistischen, salafistischen Bewegung und derzeit auf der Flucht. Wasser auf die Mühlen der Regierungskritiker. In Massen gingen sie auch heute auf die Straße und forderten die regierende Ennahda-Partei auf, sich eindeutig zu einem liberalen Tunesien zu bekennen. Jeder Tunesier ist bereit, sich für ein besseres Tunesien zu opfern. Wir werden diese Verräter verjagen. Diese Extremisten gehören nicht zu Tunesien. Scharfe Kritik kam auch von der internationalen Gemeinschaft. Die Vereinten Nationen, die Bundesregierung und auch die EU-Außenbeauftragte zeigten sich besorgt. Sie hat den Mord scharf verurteilt. Sie hat auch zu einer genauen Untersuchung aufgerufen und klargestellt, dass die Verantwortlichen umgehend vor Gericht gestellt werden müssen. Der Protest in Tunesien blieb bisher weitgehend friedlich, doch die Enttäuschung der Menschen ist überall zu spüren.
Der weiteren Finanzhilfe für Griechenland steht offenbar nichts im Wege. Laut EU-Kommission können weitere Milliarden ausgezahlt werden. Endgültig grünes Licht soll am Montag gegeben werden. Das Parlament in Athen hatte gestern weiteren Reformen als Voraussetzung zugestimmt. Vor einem Jahr hatte der Chef der Europäischen Zentralbank Draghi Krisenländern für den Notfall den Ankauf ihrer Staatsanleihen zugesagt und so zu einer Entspannung beigetragen.
Die Krise hat ihre Spuren hinterlassen. Das Eurozeichen vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main ist leicht lädiert, aber insgesamt steht die Gemeinschaftswährung wieder fester da. London auf den Tag genau vor einem Jahr. Damals hatte EZB-Präsident Mario Draghi deutlich gemacht, dass der Euro um jeden Preis gerettet wird.
Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird ausreichend sein.
Die Ankündigung, Staatsanleihen von Krisenstaaten in unbegrenzter Höhe zu kaufen, sowie mehrere Zinssenkungen haben die Lage an den Finanzmärkten stabilisiert. Krisengeschüttelte Euro-Staaten kommen leichter an Geld. An den Börsen steigen die Kurse.
Ohne die Eingriffe einer sehr kreativ agierenden Zentralbank wäre der Euro in eine schwere Krise geraten, die am Ende eventuell sogar ein Auseinanderbrechen der Eurozone hätte bedeuten können.
Doch die Politik der Notenbank ist sehr umstritten. Juristen und Volkswirte sind sich nicht einig, ob sie durch europäisches Recht gedeckt ist. Kritik auch an der Politik. Sie habe sich durch das Vorgehen der EZB zu sehr aus der Verantwortung gestohlen.
Die Verantwortlichen haben die Zeit nicht genutzt, denn wir sehen wenig fundamentale Veränderungen in der Staatsfinanzierung und auch wenig fundamentale Veränderungen in der Restrukturierung von Banken der notleidenden Länder.
Dass die Grundprobleme der Krise nicht gelöst sind, zeigt der Fall Griechenland. Die Eurogruppe genehmigte heute eine weitere Tranche von 4 Milliarden Euro an Hilfszahlungen. Angeblich seien alle Auflagen erfüllt.
Die USA haben einen neuen Versuch gemacht, von Russland die Auslieferung des Ex-Geheimdienstexperten Snowden zu erwirken. In einem Brief versichert Justizminister Holder seinem russischen Amtskollegen, Snowden müsse nicht mit Todesstrafe oder Folter rechnen, sondern würde vor ein Zivilgericht gestellt. Snowden hatte Dokumente veröffentlicht, die umfangreiche Bespitzelungen von Bürgern auf fremder Staaten durch US-Geheimdienste belegen. Seit etwa 4 Wochen hält er sich auf einem Moskauer Flughafen auf.
Jetzt ist wieder Moskau am Zug. Die spannende Partie um das Schicksal Edward Snowdens geht weiter. Denn in dem Schreiben aus Washington, datiert vom Dienstag, doch erst heute bekannt geworden, garantiert der US-Justizminister seinem russischen Kollegen, Snowden bekomme einen fairen Prozess. Ihm drohe weder Folter noch die Todesstrafe. Russland hatte immer wieder gesagt, es werde Snowden nicht ausweisen. Ein Kreml-Sprecher betonte heute jedoch, der Fall Snowden dürfe das russisch-amerikanische Verhältnis nicht belasten. Seit mehr als einem Monat soll der Amerikaner sich in der Transitzone dieses Moskauer Flughafens aufhalten. In Russland hat er Antrag auf vorläufiges Asyl gestellt. Erst am Mittwoch hatte es geheißen, Snowden bekäme provisorische Papiere und könne noch am selben Tag den Flughafen verlassen. Doch es erschien nur sein Anwalt mit der Nachricht, die Papiere seien noch nicht fertig. Stattdessen zeigte er dicke Schmöker und Wechselkleidung für seinen Klienten. Wohl ein Hinweis darauf, dass Snowden vorerst nicht selbst zum Einkaufen kommt.
Hinter den Kulissen wird gepokert und nach einem Kompromiss gesucht. Einer, bei dem beide Seiten das Gesicht wahren können. Die Geheimdienste beider Länder, hieß es heute aus dem Kreml, seien miteinander in Kontakt. Das könnte bedeuten, dass der Verlierer in diesem Pokerspiel am Ende Edward Snowden heißt.
Nach dem Zugunglück in Nordspanien mit 78 Toten konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Geschwindigkeit des Zuges. Dazu soll die Blackbox ausgewertet werden. Zudem will die Polizei den Lokführer, der im Krankenhaus liegt, verhören. Auf einer Tempo-80-Strecke war der Zug mit 190 Kilometern in der Stunde in eine Kurve gerast. Es geht um die Frage, ob der Fahrer fahrlässig handelte oder ob Kontrollsysteme versagt haben.
Blumen an der Kathedrale in Santiago de Compostela. Leise gedenkt man im Wallfahrtsort der vielen Opfer, die die Zugkatastrophe gefordert hat. Noch immer stehen viele Menschen unter Schock. Ich finde es ungerecht, sagt sie bewegt, dass man nur dem Lokführer die Schuld gibt. Es sind bestimmt viele Faktoren gewesen. An der Unglücksstelle gingen heute die Aufräumarbeiten weiter. Gleichzeitig diskutiert ganz Spanien über die Unfallursache. Warum fuhr der Lokomotivführer so schnell? Warum haben auch automatische Sicherungssysteme versagt? Seit heute wird die Strecke wieder von Zügen befahren. Ein wenig Normalität kehrt zurück. Der Lokführer liegt verletzt in einem Krankenhaus und befindet sich seit gestern Abend in Polizeigewahrsam. Er soll in einem Funkspruch nach dem Unfall zugegeben haben, zu schnell in die scharfe Kurve gefahren zu sein. Dies sind Bilder von ihm unmittelbar nach dem Unglück. Die Eisenbahngesellschaft Renfe beschreibt ihn als erfahrenen Kollegen. Auf einer Pressekonferenz der Polizei wurde heute bekannt gegeben, dass der Lokführer vernommen werden soll. Er werde der Fahrlässigkeit beschuldigt. Man hat ihm seine Rechte vorgelesen, erklärte Galiciens Polizeichef. Ihm wird vorgeworfen, dass er im Zusammenhang mit der Verursachung des Unglücks steht. Auch zwei Tage danach bleibt weiter unklar, warum es zu dieser Katastrophe gekommen ist.
Im Zusammenhang mit dem Unglück in Spanien werfen wir auf tagesschau.de einen Blick auf die Sicherheit deutscher Züge.
In Italien ist die Polizei mit zwei Großrazzien gegen mutmaßliche Angehörige der Mafia vorgegangen. In Lamezia Terme in Kalabrien wurden am Morgen Haftbefehle gegen 65 Verdächtige ausgestellt, unter ihnen Politiker, Unternehmer und Anwälte. Sie sollen als Angehörige des 'Ndrangheta-Clans an mehreren Morden beteiligt gewesen sein. Auch in Rom ging die Polizei gegen das organisierte Verbrechen vor. 45 Menschen wurden festgenommen.
Zwei Wochen nach der Baumarktkette Praktika ist nun auch deren Tochterunternehmen Max Bar in die Insolvenz gegangen. Die Versorgung der Baumärkte mit Waren sei nicht mehr gesichert, teilte die Praktika-Gruppe mit. Vor deren Zerschlagung warnte heute die Gewerkschaft Verdi. Mehrere tausend Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze.
Ein guter Ruf, ein großes Sortiment. Das Tochterunternehmen Max Bar galt als Hoffnungsträger für den insolventen Mutterkonzern Praktika. Diese Pläne sind mit dem heutigen Insolvenzantrag hinfällig. Auch Max Bar ist zahlungsunfähig und überschuldet. Für die 6.800 Mitarbeiter ein Schock.
Vor 14 Tagen hat man uns gesagt, dass es zwar bei Praktika schwierig wird, aber Max Bar von einer Insolvenz nicht betroffen ist. Wenn man da 14 Tage weiter jetzt das Resümee zieht, dann ist das einfach dreifach enttäuschend. Erst die Hoffnung und jetzt eigentlich im Grunde genommen nochmal der totale Rückschritt.
Max Bar war die Perle des Praktika-Konzerns, doch das Unternehmen fuhr seit 2 Jahren ebenfalls Millionenverluste ein. Nun weigerte sich ein Kreditversicherer, Lieferungen an Max Bar abzusichern. In den vergangenen Monaten sind rund 50 Praktika-Märkte in Max Bar-Filialen umgeflaggt worden. Für Alt- und Neumärkte gibt es deshalb jeweils einen eigenen Insolvenzverwalter.
Es wird darum gehen, unter dem neuen Namen Max Bar aus der Gruppe möglichst viele Märkte, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das sah auch das Sanierungskonzept vor und das wird jetzt in der Insolvenz weiter umgesetzt.
Erste Interessenten sollen nur an den Märkten in Premiumlage interessiert sein. Die Gewerkschaft warnt vor den Folgen.
Die Überschrift über allem muss sein, dass Max Bar und Praktika nicht zerschlagen wird. Dass die Arbeitsplätze gesichert werden.
Erst einmal sollen alle 132 Filialen geöffnet bleiben.
Wegen einer Affäre um Sexpartys mit Prostituierten soll dem früheren Chef des Internationalen Währungsfonds Strauss-Kahn der Prozess gemacht werden. Wie die Staatsanwaltschaft im nordfranzösischen Lille mitteilte, lautet der Vorwurf auf schwere gemeinschaftliche Zuhälterei. Strauss-Kahn bestritt bislang nicht, bei den Partys gewesen zu sein. Er will aber nichts davon gewusst haben, dass es sich bei den Frauen um Prostituierte handelte.
Beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro hat Papst Franziskus den Wert der Familie hervorgehoben. Sie sei der Ort, an dem Glauben weitergegeben werde, sagte das katholische Kirchenoberhaupt beim traditionellen Angelusgebet. Es gelte, den Dialog zwischen den Generationen zu bewahren und zu pflegen. Am späteren Abend will der Papst an der Copacabana gemeinsam mit Pilgern den Kreuzweg gehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Juli.
Zwischen dem Tief über dem Ostatlantik und dem Hoch, das sich vom Mittelmeer bis ins östliche Mitteleuropa erstreckt, wird heiße Luft aus Afrika zu uns geführt. So werden teilweise rekordverdächtige Höchstwerte nahe 40 Grad erreicht. In der Nacht ist es im Süden oft klar, im Norden und Nordwesten sind noch ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Morgen ist es hier teils sonnig, teils wolkig, gebietsweise gibt es Schauer und Gewitter, die örtlich unwetterartig ausfallen können. Sonst ist es meist sonnig mit nur vereinzelten Hitzegewittern. Von Gewitterböen abgesehen weht der Wind meist nur schwach. In der Nacht bleibt es sehr mild, zwischen 22 Grad in Berlin und noch 15 Grad an den Alpen. Morgen werden an den Küsten 24 bis 28 Grad erreicht, sonst Temperaturen von 31 bis 38 Grad. Am Sonntag ist es in der Südosthälfte oft sonnig und sehr heiß, sonst zum Teil stark bewölkt mit gelegentlichen Schauern und Gewittern, die im Lauf des Tages von Westen her zahlreicher werden. Es drohen Unwetter. Der Montag wird wechselhaft mit teilweise kräftigem Regen und im Osten noch heftigen Gewittern. Am Dienstag allgemein wieder ruhiger.
Wir sind wieder da mit Karin Mioska um 21.45 Uhr. Ihre Tagesthemen: Machtkampf in Ägypten, wie riskant ist die Strategie der Armee, und Deutschland schwitzt, Vorbereitungen auf ein Wochenende mit Rekordtemperaturen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.